Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich etwas Werbung machen. Wir feiern wieder Taufe am 23. Juni. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Vielleicht bist du schon länger hier in der Gemeinde und kommst zu den Gottesdiensten und bist noch gar nicht getauft. Also du folgst Jesus schon nach und du bist mit ihm unterwegs, aber diesen Punkt, nochmal ins Wasser zu steigen und das alte Leben ganz bewusst hinter dir zu lassen und mit dem neuen Leben von Jesus so aufzuerstehen, diesen Punkt hast du noch gar nicht gemacht. Deswegen möchte ich dir herzlich Mut machen, dass du möglichst bald auf Stefan, auf Lars oder auf mich zukommst und dass wir ins Gespräch kommen wegen der Taufe. Denk nicht, das ist irgendwie unwichtig. Also Jesus selbst hat sich taufen lassen, auch als Vorbild für uns. Und das ist ein wichtiger Punkt in unserem Glaubensleben, an dem wir uns festmachen können, auch in Krisenzeiten, dass wir uns daran erinnern, hey, ich habe mein Leben mit Jesus festgemacht. Das ist nicht nur in meinem Kopf, in meinen Gefühlen, sondern ich habe etwas mit Jesus wie einen Bund geschlossen. So. Deswegen komm und meld dich an und sei nicht irgendwelchen Ausreden erlegen. Ja? Denk nicht, oh nee, ich stehe nicht so gerne hier vor vielen Leuten oder so. Ich mach dir Mut, schreib dein Zeugnis auf, lies es einfach ab. Das soll keine Ausrede sein für dich. Ich weiß, es fällt manchen Leuten schwer und ich kann mich daran erinnern, als ich mich mit 15 Jahren habe taufen lassen, ich war super aufgeregt und ich stand auch nicht gerne vorne und so. Auch das kann überwunden werden. Also sei dabei, in wenigen Wochen ist es soweit und wir würden uns freuen, wieder eine gute Schar von Leuten zusammenzubekommen. Ende des Werbeblocks. Ich möchte Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Predigtreihe. Ich genieße das, ja, so ein bisschen tiefer einzusteigen, auch mal an Texte zu kommen, die man nicht so parat hat, die ein bisschen anders sind als vielleicht übliche Texte, die man öfter hört. Und ich möchte heute anknüpfen an das große Thema von Weisheit letzter Woche und von Reden und der Kraft der Worte von vor 2 Wochen. Das ist bei Jakobus ein großer Themenkomplex. Und heute geht's da weiter mit dem Abschnitt aus Jakobus 4. Und da möchte ich mit uns lesen, zunächst die ersten 4 Verse. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetende soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Harter Tobak, wie oft bei Jakobus. Also wieder einmal greift er hier in seine Kiste herein und holt schwere Geschütze hervor, die vielleicht erstmal für uns schwer verdaulich klingen, gerade an so einem schönen Sonntagmorgen, wenn die Sonne draußen scheint und wir Muttertag feiern und hier die Blumen dekoriert sind. Deswegen lass uns versuchen, mal darauf einzulassen, was hier Jakobus eigentlich sagt. Er greift hier in diesem Abschnitt auf Beschreibungen aus dem Alten Testament zurück. Er sagt, es gibt einen Bund mit Gott, den das Volk Israel geschlossen hat, damals. Und dieser Bund wird im Alten Testament verglichen mit einem Ehebund zwischen Mann und Frau. Und im Alten Testament war es so, dass das Volk Israel Gott immer wieder untreu wurde und dass das Volk Israel sich andere Götter an Land gezogen hat, ohne ganz von Gott zu lassen. Also sind so zweigleisig gefahren. Und Jakobus sagt, ja, damit haben sie ja eigentlich den Bund gebrochen, wie Ehebruch betrieben. Und das ist das Bild, was die Propheten im Alten Testament immer wieder auch benennen. Besonders beim Propheten Hosea lesen wir das, aber auch in den großen Propheten, wo die Propheten sagen, hey Israel, du bist wie eine Ehebrecherin geworden. Du hast den Bund mit Gott verlassen. Kehre zurück in den Bund, den Gott gestiftet hat. Und Jakobus, der ja jetzt hier im neutestamentlichen Denken unterwegs ist, er sagt seinen Lesern, ihr steht in derselben Gefahr, diesen Bund zu brechen. Passt auf, seid vorsichtig, hört genau hin, was ich hier dazu sage. Er mahnt die Gemeinde, dass sie hier sensibel werden und nicht so unterwegs sind wie das Volk Israel im Alten Testament. Und dann spricht er davon, dass es hier diese Feindschaft gegen Gott gibt, die gleichbedeutend ist mit der Freundschaft zur Welt. Also beides gehört irgendwie zusammen, beides ist dasselbe, von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Und jetzt ist die Frage ja, was ist das für eine Freundschaft mit der Welt? Weil das ist ja praktisch das Bundbrechen. Die Freundschaft mit der Welt bezeichnet den Bundesbruch, so will ich das mal sagen. Erstmal ist vielleicht wichtig zu verstehen, wie die Leute damals Freundschaft definiert haben. Also bei uns heute ist Freundschaft ja, ich sag mal, eine recht lockere Verbindung. Also beispielhaft Geschichten aus dem Kindergarten, wo man an dem einen Tag seinen besten Kindergarten-Buddy hat und sagt, das ist mein bester Freund, mein allerbester Freund. Und am nächsten Tag sagt man, ja, bei dich lade ich nicht zu meinem Geburtstag ein, weil du hast mir die Schaufel nicht gegeben oder so, ne? Also so eine lockere Art von Freundschaft bei den Kindern schon sichtbar. Wenn man älter wird, kann man hoffen, dass sich das ein bisschen reift, ja, also dass man da ein bisschen dazulernt und dass es nicht ganz so komisch ist wie im Kindergarten. Aber wir haben in unserer Kultur keine wahnsinnig große Verbindlichkeit, was Freundschaft angeht. Damals in der Kultur war es so, dass das Verständnis von Freundschaft fast so war wie ein Bund. Also man war im Bund mit seinem Freund. Vielleicht erinnern wir uns im Alten Testament an die Freundschaft von David und Jonathan, wo die beiden zusammen unterwegs waren und gegen alle Widrigkeiten und so haben sie sich da gegenseitig gestärkt. Also man hat eine große Verbindlichkeit in Freundschaft hineingelegt. Man konnte jetzt nicht so wechseln und sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich, so, sondern es war klar, hey, das ist mein Freund und mit dem gehe ich durch dick und dünn, vielleicht sogar mein ganzes Leben. Also es hat etwas von Loyalität, von Beständigkeit gehabt. So, wenn hier jetzt von Freundschaft die Rede ist, Freundschaft mit der Welt, dann meint das Loyalität gegenüber den Dingen dieser Welt und das schließt die andere Loyalität aus, nämlich die Loyalität Gott gegenüber. Also man kann nicht hier auf zwei Hochzeiten tanzen, sondern entweder oder. Entweder gehe ich in die Richtung oder in die Richtung. Und das sagt Jakobus hier, dass das das Thema letztendlich ist von diesem ganzen Abschnitt. Und jetzt sagt er Dinge, wie man merken kann, dass man sich mit der Freundschaft mit der Welt eingelassen hat. Und dann haut er die Sachen so raus, woran man das sehen kann. Und dann spricht er den Punkt an, Streitigkeiten in der Gemeinde als Zeichen von Freundschaft mit der Welt. Da, wo Streit da ist, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, sich heiß diskutieren, irgendwie um ihr Recht kämpfen. Da sagt er, hey, pass auf, ja, pass auf. Das kann etwas mit der Welt zu tun haben. Jetzt möchte ich an dieser Stelle mal kurz einhaken, weil man kann hier auch ein falsches Verständnis haben. Und ich denke, viele Christen haben ein falsches Verständnis, was Streit angeht, auch was eine Streitkultur in der Gemeinde angeht. Viele Christen denken, glaube ich, ja, Streit grundsätzlich ist schlecht und ist Sünde. Deswegen gilt es, um alles in der Welt Streit zu vermeiden, gerade auch in der Gemeinde. Alles harmonisch, immer gucken, dass da nichts hochkocht, immer Gras über die Sache wachsen lassen. So. Und ich glaube, das ist nicht gut. Und ich glaube auch nicht, dass das so gemeint ist, was Jakobus hier sagt. Also ich glaube, es gibt in der Gemeinde sehr wohl die Berechtigung, dass man über Sachen diskutieren kann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Gemeinde heißt nicht, wir alle müssen dieselbe Meinung über alles haben. So. Das wäre ganz schwierig. Gemeinde heißt auch nicht, dass man all das schlucken muss, was andere jetzt sagen, und man darf sich nicht äußern. Gemeinde heißt auch nicht, dass man keine Kritik üben dürfte, auch zur Leiterschaft nicht. Da, wo keine Kritik an Leiterschaft geübt werden darf, befinden wir uns in einem toxischen System. Und dann wird's gefährlich. Also wir brauchen in der Gemeinde eine Kultur, wo man über Sachen reden und diskutieren kann und wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann, aber in einer guten Art und Weise. Mit Liebe, mit Respekt, mit Wertschätzung füreinander. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist hier an der Stelle nicht gemeint von Jakobus. Jakobus, er sagt, ja, da wo Streitigkeiten sind, ist es ja mal die Frage, was ist das für eine Art von Streitigkeit und wo kommt das her? Und er sagt, diese Streitigkeiten kommen aus euren Herzen, und in eurem Herzen, da ist sowas wie Selbstsucht. Da ist etwas, was in euch schlummert, wo ihr selbst vielleicht für euch selbst eine Basis schaffen wollt, um vielleicht Anerkennung bekommen zu wollen, oder dass ihr mit euren Vorstellungen durchkommen wollt, dass ihr euch wichtiger nehmt als die anderen. Und deswegen seid ihr bereit zu kämpfen für eure eigene Ehre. Und da sagt er, an der Stelle wird's schwierig, und an der Stelle haben wir Freundschaft mit der Welt, weil diese Selbstsucht hängt mit der Welt zusammen, mit dem Leben ohne Gott. Das ist das Thema, was er hier aufgreift. Also da, wo Menschen eine persönliche Agenda verfolgen, um sich selbst zu profilieren, um vielleicht selbst in Machtpositionen zu kommen oder mehr Ansehen zu bekommen, da kann schnell Streit kommen, weil es dann um mein eigenes Ego geht, und mein eigenes Ego will ich nicht zurückstellen, sondern ich will mein eigenes Ego aufstrahlen lassen und aufleuchten lassen vor den anderen, und dann wird es schwierig. Das ist der Punkt, den er hier macht. Also die eigentliche Ursache für diese Streitigkeiten sind die eigensüchtigen Wünsche und selbstsüchtigen Motive. Und dann geht er weiter in seiner Bestandsanalyse von dieser Freundschaft mit der Welt. Was ist Freundschaft mit der Welt noch? Und da nennt er drei Begriffe hier: Gier, Neid und Eifersucht. Die hängen nämlich mit dieser Selbstsucht zusammen. Was ist das? Gier meint, ich will mehr haben an Bewunderung vielleicht, mehr haben an Bestätigung, mehr haben an Besitz, ich will mehr haben. Nun kann man an dieser Stelle feststellen, dass unsere gesamte Gesellschaft so tickt, dass wir darauf gepolt sind, dass wir mehr haben sollten. Das heißt, alle, die ganze Werbeindustrie gaukelt uns vor, du hast zu wenig und du brauchst mehr, damit du glücklich wirst. Das heißt, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, wir sind von klein auf so geprägt, dass wir mehr haben wollen. Und da sind wir jetzt als Christen auch nicht ganz ausgenommen von dieser Infiltration, weil wir leben ja in dieser Welt und wir kriegen die ganzen Botschaften irgendwie mit, unterschwellig zumindest. Also glaube ich, ist das für uns auch ein Thema. Da, wo wir mehr haben wollen und unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Und diese Gier meint maßlos, heftig mehr. Dieses Ausstrecken ich bin hier nicht zufrieden, sondern ich brauche etwas, damit ich irgendwie glücklich bin und zufrieden im Leben bin. Was ist Neid? Neid meint, ich gönne einem anderen seinen Erfolg und seinen Besitz nicht. Der hat es nicht so verdient. Und eigentlich habe ich das verdient. Eigentlich hätte ich gerne das, was der andere hat. Ich bin neidisch auf ihn. Und vielleicht können wir das mal emotional nachvollziehen, wenn man so unterwegs ist und Neid so eine große Rolle spielt, dann vergiftet das die Beziehungen in einer Gemeinschaft. Weil dann kann ich meinem Bruder, meine Schwester nicht mehr so freudig begegnen und so frei begegnen, weil immer dieses Neidgefühl mitschwingt. Und da muss man aufpassen, ja? Wo tickt denn dieser Neidpegel ganz hoch? Und ich glaube, bei jedem sind es andere Punkte. Der eine, der ist vielleicht neidisch, auf die Familie des anderen, wo alles scheinbar rund läuft. Und bei dir in der Familie läuft das nicht so rund. Der andere ist neidisch auf den Job des anderen, weil der da wahnsinnig Karriere macht und ich hänge irgendwie fest in meiner Firma. Der eine ist neidisch auf das Auto des anderen oder auf den Urlaub des anderen oder was auch immer. Oder auf die Stellung in der Gemeinde, die Position, die man hat, was auch immer. Also Neid ist da. Und an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu schnell zu sagen, oh, Neid ist für mich kein Thema, ich bin ja Christ und so, sondern mal ganz bewusst hinzuschauen und ehrlich zu sein zu sich selbst und vielleicht festzustellen, dass man mehr Neid in seinem Herzen trägt, als man eigentlich dachte. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Und der dritte Punkt, Eifersucht. Eifersucht bezeichnet Gedanken oder Gefühle von Unsicherheit, Angst und Besorgnis über einen relativen Mangel an Besitz oder Sicherheit. Oder eine starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe, Zuneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen, an andere etwas zu verlieren. Also so eine Furcht ist da, ja, dass man nicht sicher ist und dass ein anderer was wegnehmen könnte. Und auch das macht Beziehungen kaputt und belastet sie sehr stark. Und all das kategorisiert Jakobus ein unter Freundschaft mit der Welt, dieses Denken, dieses Mindset. Und er sagt, hey, passt auf, das geht nicht gut zusammen mit dem, was Gott eigentlich für euch hat. Und dann macht er so einen Schlenker, und den finde ich jetzt sehr spannend, wo es um das Thema geht, beten und von Gott empfangen und warum habe ich von Gott nicht das, was ich mir vielleicht wünsche. Und da greift er zwei Punkte heraus. Also er sagt, Leute sind mit selbstsüchtigen Motiven unterwegs und sie kämpfen mit Menschen oder gegen Menschen, weil sie etwas haben wollen. Das ist ja so sein Ansatzpunkt. Und da sagt er, dabei könnten diese Menschen ja auch Gott bitten, dass er ihnen etwas gibt. Und ich bitte jetzt mal, die Wasserflasche zu mir zu kommen. Danke. Also er sagt, es gibt Menschen, die versuchen selbst alles zu bekommen, was sie nicht haben, und das von Menschen zu bekommen. Und er sagt, hey, habt ihr eigentlich Gott darum gebeten, dass er euch das gibt, was ihr vielleicht vermisst? Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Also wie sehr sind wir mit Gott in Beziehung und im Gespräch und bitten ihn um die Dinge, die wir brauchen und die wir vielleicht auch als Bedürfnis haben, wie sehr laden wir ihn ein, dass er uns mit diesen Dingen beschenkt? Oder versuchen wir selbst, ja, sehr in Aktionismus, überall alles kriegen zu wollen und das überall rauszupressen und so und sind da unter Druck und sind da gar nicht mit Gott in Verbindung? Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den wir lernen sollten, stärker mit Gott im Gespräch zu sein über das, was wir brauchen und was wir wünschen, dass wir von ihm empfangen können. Wie auch immer Gott das dann macht, ja, gebraucht ja auch Menschen, kommt ja nicht alles vom Himmel direkt, aber Gott ist dann mit beteiligt an dieser Stelle. Und da geht es darum, dass wir nicht nur einmal bitten, sondern Jakobus sagt, in der Art, wie er es hier schreibt, wir sollen fortlaufend und andauernd bitten. Manchmal sind wir ja frustriert, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Und dann denken wir auch, ja, Gott wollte nicht oder so. Aber eigentlich die ganze Bibel ruft uns dazu auf, dass wir fortlaufend bitten und fortlaufend damit rechnen, dass Gott gerne gibt, selbst wenn es jetzt nicht heute passiert, nicht morgen. Ich denke da an dieses Gleichnis von der Witwe und von dem ungerechten Richter im Neuen Testament, was Jesus erzählt, wo diese Witwe, die hat eigentlich keine Machtposition und sie kommt zum Richter und der Richter, der sagt, dein Anliegen, damit kümmere ich mich gar nicht, das ist irgendwie zu schräg, ich habe hier wichtiger Sachen zu erledigen. Und diese Witwe lässt sich nicht abwimmeln, sondern geht immer wieder zu diesem Richter. Bis der Richter irgendwann sagt, Mensch, die Frau nervt mich so sehr und heute, da will ich ihr Recht sprechen, damit der Fall vom Tisch ist. Also, und da ist jetzt nicht der Punkt, dass Gott ungerecht ist und so wie der Richter, sondern es geht um die Beständigkeit und dass Gott gerne auf Beständigkeit reagiert, wenn wir kommen mit unseren Bitten. Und das ist hier gemeint, dass wir Gott zum Gesprächspartner machen für das, was wir haben wollen. Und der zweite Grund, den hier Jakobus anführt, dass Menschen nicht empfangen, da sagt er, weil sie aus selbstsüchtigen oder bösen Motiven gebetet haben. Also mit einer falschen Herzenshaltung. So, jetzt sind die allermeisten von uns hier schon lang unterwegs in der Gemeinde. Und wenn du jetzt denkst, ja, bete ich aus einer falschen Herzenshaltung, dann würden die allermeisten von uns wahrscheinlich sagen, nein, ich bete nicht aus einer falschen Herzenshaltung. Ich weiß ja, wie es funktioniert und wie es sein soll und so. Und trotzdem möchte ich da auch nochmal sensibilisieren und vielleicht dich einladen, dass du dich da nochmal überprüfst, ob das denn immer so die richtige Herzenshaltung ist, aus der du betest. Also es können Gebete gesprochen werden, die stark und die kraftvoll sind. Und trotzdem kann Gott vielleicht nicht darauf reagieren, weil die Herzenshaltung nicht gut ist. Was könnte das eventuell sein? Hier in diesem Zusammenhang könnte es sein, dass es auch das Beten um materielle Dinge betrifft, also um selbstsüchtigen Gewinn, um persönliche Erfolge, die man erzielen will. Also wo man selbst irgendwie im Mittelpunkt steht und Gott jetzt irgendwie mit da reinziehen will, dass Gott einen nach oben bringt. Materiell, finanziell, vom Status her, von der Position, die man vielleicht bekleidet. Wo schon die Frage ist, ja, wie viel Selbstsucht ist denn dabei? Manchmal verknüpfen wir solche Gebete dann auch und sagen, ja, Herr, schenk mir diese Position und diese Gehaltserhöhung, dann kann ich dir auch mehr Geld geben, indem ich, dass ich mehr in dein Reich spende. So. Also wir sind manchmal ganz schön tricky unterwegs. Trotzdem ist immer die Frage, die immer da ist, was bringen wir in unserem Herzen mit? Wie viel Ego ist da in unserem Herzen? Wie sehr geht es in unserem geistlichen Leben um mich? Und wie viel vielleicht um Gottes Sache und um sein Reich? Und das kann man auf alle anderen Felder des Lebens auch beziehen. Also es kann natürlich dieser luxuriöse Lebensstandard sein, den man sich vielleicht wünscht. Es kann darum gehen, dass man von Menschen beachtet wird. Vielleicht kann es aber auch sein, dass man, ich sag mal, gar keinen Bock hat, schwere Zeiten durchzumachen. Und man betet jetzt, dass Gott alles wegnimmt, was irgendwie herausfordernd im Leben sein könnte. Weil man selbst irgendwie denkt, ach, eigentlich das optimale Leben ist das Leben ohne Herausforderungen, einfach so glücklich durchs Leben zu schweben. Schwingt auch etwas vom Zeitgeist mit und vielleicht auch etwas von Selbstsucht. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz klar machen, in unserem Leben mit Gott geht es nicht darum, dass wir uns immer gut fühlen müssen oder dass wir uns immer das kaufen können müssen, was wir möchten oder dass wir überall beliebt sein müssen. Also das sind jetzt keine geistlichen Kategorien. Das ist menschliches Denken und menschliche Prägung. Aber wie sehr verknüpfen wir dieses Denken mit Gott und wollen ihn dafür einbauen, dass wir doch dieses Leben so haben sollten? Lass uns aufpassen, dass wir nicht einer Ego-Religion auf den Leim gehen, wo jemand christlicher Glaube irgendwie draufgesprüht hat, aber eigentlich geht es darum, dass es so eine Wohlfühlreligion ist. Dass wir immer alles bekommen, was wir wollen, damit wir uns irgendwie gut fühlen und damit wir so eine menschliche Selbstoptimierung durchmachen. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Das ist Freundschaft mit der Welt. An dieser Stelle überspringe ich jetzt ein paar Verse im Text. Könnt ihr gerne zu Hause nochmal den Abschnitt nachlesen. Und jetzt möchte ich darauf zu sprechen kommen, ja, was ist denn das Gegenmittel? Also wenn man sich jetzt erkannt hat, ich bin hier in der Freundschaft mit der Welt unterwegs, was ja Feindschaft gegen Gott ist, wie komme ich denn da raus? Und wie sieht denn Freundschaft mit Gott aus? Und da gucken wir uns den nächsten Abschnitt an, die Verse 7 bis 10. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint, aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wenn man sich Gott unterordnet, dann hat man einen, der über sich, über einem steht. Dann hat man eine Autorität über sich, die man anerkennt. Dann bin ich nicht der Top-Mensch und der Top-Held, sondern ich fühle mich unter einer Ordnung. Ich erkenne an, dass ich fehlerhaft bin, dass ich nicht vollkommen bin. Und das ist der beste Weg, um die Freundschaft mit der Welt zu kappen, dass ich mich unter Gott einsortiere und dass ich anerkenne, er ist über mir. Und er ist eine gute Autorität, die mich nicht verletzt, die mich nicht ausnutzt, die mich nicht missbraucht, sondern da ist Gott, dem ich mein Leben anvertrauen kann und der mich führen und leiten darf. Wenn ich selbst denke, ich bin der Held, dann brauche ich keinen, der mich leitet. Dann leite ich mich selbst mit meinem Denken und mit meinem verkorksten Herz und dann lande ich irgendwo in irgendwelchen Sackgassen letztendlich. Also es ist wichtig, dass wir Gott als Autorität anerkennen und dass wir uns seinem Willen unterordnen. Und sein Wille, der ist geschrieben in der Bibel. So, da müssen wir jetzt nicht irgendwie immer nur spontan hören, so was will Gott jetzt gerade und was will er nicht und heute das und morgen das. Nee, in erster Linie ist sein Wille in der Bibel niedergeschrieben. Und für uns ausschlaggebend hier das Neue Testament, wo ganz viel klare Ansagen sind. Es ist gut, wenn ich mich unterordne und einordne in diese heiligen Schriften und wenn dieses Wort Gottes durch den Heiligen Geist mich treffen darf. Da, wo ich mich über das Wort Gottes stelle und denke, Mensch, ich mache einfach mein Ding und ich lebe so, wie ich will und wie andere mir das vielleicht irgendwie sagen, was ich machen soll, da habe ich dann eine Schwierigkeit, weil dann bin ich hier ohne Gott unterwegs. Dann betreibe ich Ehebruch im Bund mit Gott. Also es geht darum, zu erkennen, was ist Gottes Wille und was will Gott auch nicht. Und wenn Gott etwas nicht will und ich das vor Augen habe, weil ich es vielleicht lese oder höre, dass ich dann darauf reagiere und dass ich dann hier, so wie Jakobus es sagt, traurig werde und dass ich denke, boah, Hilfe, wie bin ich denn hier unterwegs, dass ich Selbsterkenntnis habe. Und das nennt das Neue Testament Umkehr, dass ich umkehre, dass ich umkehrbereit bin. Dass ich nicht einfach so weiterlebe wie bisher und denke, ja gut, alles ist nicht so schlimm, machen andere ja auch. Sondern dass ich mich berühren lasse und erkenne, ich bin hier im Ehebruch mit Gott unterwegs. Nicht gut, Sackgasse, schwierig. Ich demütige mich vor Gott, ich kehre um. Immer und immer wieder. Unser ganzes Leben lang soll das so die Grundhaltung sein. Und da, wo ich mich Gott unterordne, da widerstehe ich gleichzeitig dem Teufel. Also da hat der Teufel, der Feind Gottes, der Gegenspieler Gottes, da hat er keinen Machtanspruch an mich, weil ich bin ja unter Gottes Autorität. Da kann er da nicht da reinfunken, sondern ich bin hier in der Bundesbeziehung mit Gott und ich unterordne mich ihm. Dann hat der Teufel keinen Anteil an meinem Leben. Ich möchte mal fragen, ganz, ganz praktisch, bist du korrekturbereit? Bist du korrigierbar? Darf Gott dich korrigieren? Oder darf ein anderer Mensch, ein lieber Bruder, eine liebe Schwester dir etwas sagen, was er vielleicht in deinem Leben sieht, wo du auf dem falschen Weg bist? Bist du grundsätzlich offen dafür? Oder gehst du mit einer Haltung durchs Leben, wo du sagst, ich lasse keinen reinreden und ich weiß schon alleine, was richtig ist und keiner darf mir zu nahe kommen, das ist viel zu persönlich und so. Dann ist das eine schwierige Grundhaltung für unser Thema des Tages. Hab diese Grundhaltung, sei korrigierbar. Lass reinschauen. Suche gute Berater. Frag nach, wenn du dir unsicher bist. Wichtig. Und das sind ganz praktische Felder des Lebens, ja? Wo die Frage aufkommen kann, ob ich korrigierbar bin. So. Also ganz praktisch. So. Bin ich korrigierbar am Punkt Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung? So. Oder ist das für mich ein Thema, wo ich denke, nee, ich mache mein Ding. Ich will vielleicht ein bisschen mehr Geld haben aus selbstsüchtigen Motiven oder um etwas zu spenden. So. Und deswegen mache ich hier vielleicht ein paar krumme Sachen. Was ist, wenn Gottes Geist dich anspricht an dieser Stelle und sagt, hey, guck da noch mal hin. Nicht Freundschaft mit der Welt. Bau auf Freundschaft mit Gott. Sei klar in dem, was du tust. Mach keine faulen Kompromisse. Gott lädt uns immer ein, dass wir letztendlich wiederhergestellt werden in der Gemeinschaft mit ihm. Und bin ich auch dann bereit, mich von Gott korrigieren zu lassen, das ist jetzt mal ein ganz anderes Feld, wenn ich geistlich richtig gut drauf bin und wenn ich total für ihn brenne und wenn der Geist auf mir ist und ich fühle mich so voller Energie, dass ich am liebsten alles jetzt machen will und Reich Gottes bauen will, ich stelle fest, dass manchmal Leute, die da besonders geistlich sind, besonders wenig korrekturfähig sind. Also nicht falsch verstehen, es gibt immer auch echte Geistlichkeit, so, die immer einhergeht, auch mit Unterordnung und mit Liebe und so. Und da gibt es so eine Geistlichkeit, die so massiv daherkommt, dass damit gleich ein Anspruch erhoben wird, ich bin geistlicher als alle anderen. Und deswegen lasse ich mir auch von anderen nichts mehr sagen, weil ich bin ja derjenige, der mit Gott so enge ist. Und manchmal fühlt man sich geistlicher als der Heilige Geist und hat den schon abgehängt. Und dann wird es richtig schwierig, weil dann läufst du mit deiner Geistlichkeit vor die Wand, und siehst es aber nicht kommen. Also man kann von mehreren Seiten hier vom Pferd fallen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen. Das ist eine ganz starke Verheißung, sehr mutmachend und auch so ein Vers, dem man gut vor Augen haben kann. Ich habe in der Vergangenheit immer diesen Vers für mich so interpretiert, sucht die Nähe Gottes, das heißt, okay, intensiv Zeit mit Gott verbringen. Und dann ist er da und kommt mir auch nah. Und das ist ja auch so. Also jeder, der sich schon mal zurückgezogen hat und Zeit mit Gott verbracht hat, intensiv, länger, Gott ist immer da. Und Gott lässt sich immer finden und Gott macht immer was. Aber jetzt in dem ganzen Zusammenhang von Jakobus ist das jetzt hier nicht so gemeint, glaube ich. Also Jakobus, er definiert die Nähe Gottes suchen nicht in geistlichen Gefühlen oder in so einer die diffusen Gemeinschaft mit Gott, sondern er knüpft das an ganz praktische Dinge. Und die haben wir in der Vergangenheit hier in der Predigtserie auch schon gehabt. Also er verknüpft das zum Beispiel mit den Themen, seine Zunge kontrollieren. Also wenn du deine Zunge kontrollierst und wenn du darauf aufpasst, wie du redest, dann ist das für Jakobus gleichbedeutend mit die Nähe Gottes suchen und auf seinem Weg unterwegs sein. Oder für die Armen Sorge tragen. Also nicht nur für mich leben, sondern zu gucken, wo sind denn Leute, die Hilfe brauchen und dich dann da zu investieren und zu helfen, das ist Gottes Nähe zu suchen. Oder Thema von letzter Woche, in Weisheit und Frieden zu wachsen. Und dann das Thema, was noch kommen wird, stärker mit Gott im Gebet Gemeinschaft haben. Das ist vielleicht so das Nächste, was wir vor Augen haben, an diesem Punkt Gottes Nähe zu suchen. Ich will nur sagen, Gottes Nähe zu suchen meint nicht nur irgendwie in meinem Kopf, in meinen Gedanken jetzt mit Gott verbunden zu sein, sondern es bedeutet das praktische Ausleben meines Glaubens. Dann bin ich mit Gott unterwegs, dann habe ich Gottes Nähe da und dann erlebe ich Gottes Nähe auch da. Also durchaus viel, viel praktischer, als wir vielleicht meinen. Und dann wachsen wir in Reinheit und Heiligkeit. Und dann werden wir verändert, weil Gott da ist, in seiner Nähe, in seiner Kraft. Ich möchte die Lobpreiser schon mal nach vorne bitten. Am Ende in diesem Text ist nochmal so diese Zusammenfassung: Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Also wo es tatsächlich um diese Demut geht, Demut. Und die Frage im Raum steht, ja, habe ich diese Demut in meinem Leben, Menschen gegenüber, Gott gegenüber, mir selbst irgendwie auch gegenüber? Und Demut ist auch so ein komisches Wort, ja, für uns, wo wir oft so vor Augen haben, Demut ist so eine Passivität, ja, der Demütige lässt alles mit sich machen und darf nichts sagen, der darf sich auch nicht wehren, das ist dann Demut. Das ist nicht die biblische Demut. Also die biblische Demut meint eine Haltung zum Leben und zu Gott hin, wo ich mich unterordne und einsortiere und erkenne, dass er die Autorität ist. Und dass ich in dieser Demut empfangsbereit werde für das, was Gott mir schenken möchte. Also ich mache mich von Gott abhängig. Und ich bin mir bewusst, dass er da ist und dass er alles in seinen Händen hält. Und dass er mein Leben prägen darf. Ich möchte nicht mein eigenes Ding machen. Ich möchte nicht stark sein in mir, sondern ich möchte mich an meinen starken Gott hängen. Und ich glaube, dass diese Demut oft so ein Knackpunkt ist. Bin ich bereit, mich in Demut einzuüben? Oder bin ich so stolz? Und ich stelle fest, zumindest bei uns Männern irgendwie, dass wir ja so einen Grundstolz in uns haben. Und ist auch nicht alles nur schräg, aber manchmal tun wir Männer uns noch schwerer, irgendwie vielleicht in diese Demut reinzukommen, weil wir immer denken, wir müssen die Starken sein. Und wir dürften irgendwie keine Fehler zugeben oder so. Und in all dem ist diese Einladung Gottes, dass er mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seinem Erbarmen da ist und dass er sagt, hey, komm doch zu mir und bei mir bist du sicher. Bei mir musst du nicht mehr den Starken spielen oder den Starken markieren. Du musst bei mir keine Maske aufsetzen, sondern du darfst einfach sein. Und in der Begegnung mit Gott kommt etwas von ihm in unser Leben, wo er uns beschenkt und wo er uns das gibt, was wir vielleicht eigentlich haben wollen, aber bisher woanders immer gesucht haben. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir ein paar Lieder singen. Es ist vielleicht ein bisschen herausfordernder Text gewesen heute, aber ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist Dinge antippt bei uns, ganz unterschiedlich. Und es ist umso wichtiger, wenn wir spüren, dass der Heilige Geist uns meint, dass wir ganz persönlich ihm eine Antwort geben und dass wir nicht sagen, okay, komm, Gottesdienst ist gleich wieder vorbei, ich nehme noch die Blume mit und gehe nach Hause. Lass es mal tiefer gehen, wenn es dich berührt hat. Halt dein Leben Gott hin. Lad ihn ein, dich zu verändern. Dass deine Freundschaft mit Gott stärker wird. Und dass du nicht zweigleisig unterwegs bist, sondern fokussiert. Und manches loslässt, was hinderlich ist und was dich kaputt macht. So möchte ich beten mit uns. Jesus, ich danke dir für dein klares Wort. Und ich danke dir, dass in deinem Wort dein Herzschlag so deutlich spürbar wird für uns. So komm, Heiliger Geist, und transportiere diese Botschaft noch einmal neu in unser Leben, in unser Herz. Herr, ich bete für Menschen, die hier sind, die gerade ganz genau spüren, dass sie komisch unterwegs sind und dass sie zumindest zweigeteilt unterwegs sind und dass da ganz viel Freundschaft mit der Welt ist, wie auch immer das konkret dann aussieht. Ich bete für diese Menschen, dass du ihnen an dieser Stelle tatsächlich die Gnade schenkst, dass sie umkehrwillig sind. Und dass sie sagen, hier bin ich mit meinem Leben, mit meiner Situation. Ich möchte anders leben als bisher. Komm, Geist Gottes, und führe du uns in das Leben hinein, was du für uns bereithältst. Ein Leben voller Klarheit. Ein Leben voll deiner Nähe. Und so bete ich, dass du jetzt deine Geschichten schreibst, Geist Gottes. Ich bete, dass keiner nach Hause geht, der irgendwie leer bleibt und wo das irgendwie so an ihm vorbeigerauscht ist, sondern dass uns Begegnung haben mit dir. Denn die Begegnung mit dir, die führen zum Leben. So wirke du, Heiliger Geist, in deiner Kraft und in deiner Freiheit. Amen. Der Gebetspunkt ist offen, also wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest und Dinge festmachen möchtest, ist es manchmal auch gut, wenn man einen Zeugen dabei hat und nicht nur ganz alleine bleibt. Dann geh gerne hin, da sind gute Mitarbeiter, die mit dir beten.